Ja, ich will dich sehen. Wir wollen Jesus sehen in seiner Herrlichkeit und Pracht. Heute jetzt wieder speziell in Bezug auf die Zukunft der Welt. Wir gehen weiter in unserer Reihe, gerade in unserem Oberthema Apokalypse oder Neuanfang. Ich hoffe, wir können heute auch wieder beobachten, wie Jesus die Weltgeschichte in der Hand hat, die Vergangenheit und die Zukunft und etwas Gutes daraus macht. Heute kommen wir zum nächsten Textabschnitt in dieser Reihe und das ist Markus 13, die Verse 14 bis 23. Markus 13, 14 bis 23. Komm einfach mal mit und dann wirst du schon sehen. Vielleicht hat der ein oder andere schon mal so eine Aufforderung bekommen. Das ist immer dann so eine Sache, weil dadurch ja Vertrauen verlangt wird, aber man weiß noch gar nicht so recht, was jetzt kommt, ne? Das ist ja so eine kitzlige Sache, mit so einem Blankoscheck. Komm mal mit und dann wirst du schon sehen. Das ist kein Problem, wenn ich die Person kenne, eine intakte Beziehung besteht und ich weiß, ich kann ihm oder ihr vertrauen. Dann kann ich auch blind vertrauen. Ist keine Beziehung da, ist sie nicht intakt oder bin ich nicht sicher, ob ich der Person vertrauen kann, dann ist das eher blindes Vertrauen und das ist unter Umständen nicht so sehr gut, vielleicht sogar unvernünftig. Es ist also ein Unterschied, ob ich blind vertraue oder ob ich blindes Vertrauen lebe. Und das ist auch das Thema der heutigen Predigt. Blind vertrauen, aber nicht blind. Des Vertrauen. Blind Vertrauen, aber nicht blindes Vertrauen. Und das wieder unter dem Oberthema Apokalypse oder Neuanfang. Blind Vertrauen oder blindes Vertrauen. Jesus verlangt immer wieder, dass wir ihm blind vertrauen, weil er meint, ich habe die Weltgeschichte, die Zukunft, Vergangenheit in der Hand und bin vertrauenswürdig. Und so beginnt dann auch gleich hier unser Text. Jesus schreibt: In den Heiligen Schriften ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Also der Text geht hier gleich voll rein und ist erstmal verwirrend und hä, Scheusal und was soll denn das und ach du liebe Zeit, ja. Jesus spricht immer noch mit seinen Jüngern über die letzte Zeit, über die Endzeit, bevor das Reich Gottes beginnt. Hat er letztes Mal schon drüber gesprochen und jetzt geht er hier an dieser Stelle weiter. Die Jünger wollten wissen, was sind das für Zeichen, wie wird das sein? Und hier nun eben weiter. Er schreibt von einem Scheusal, überlegt, was das bedeutet. Und das müssen wir jetzt auch überlegen. Hä, was soll das? Was bedeutet das? In den Heiligen Schriften ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Wer die Bibel kennt, dem fällt jetzt wahrscheinlich das Buch Daniel ein. Da greift Jesus hier nämlich drauf zurück. Dort ist von so einem Scheusal die Rede. Zum Beispiel in Kapitel 11, die Verse 30 und 31. Dort heißt es, er verbündet sich mit denen im Volk, die ihrem Gott untreu geworden sind, und schickt seine Truppen. Diese werden das Heiligtum entweihen, die täglichen Opfer abschaffen und das entsetzliche Scheusal aufstellen. Also der alttestamentliche Prophet Daniel spricht davon. Jesus bezieht sich ja immer wieder aufs Alte Testament und auf die Schrift und greift jetzt hier in seinem Gespräch mit den Jüngern eben auf diese Stelle in Daniel zurück. Hier ist ja von einem Er die Rede. Ihr seht das hier am Anfang von Vers 30, ein Er. Damit ist König Antiochus Epiphanes der Vierte gemeint. Ein griechischer, hellenistischer König. Und letztlich hat er dort unten in dem Bereich um Jerusalem herum und diese ganze Gegend und auch weiter Richtung Osten momentan das Sagen. Es war damals jetzt so, dass es in Jerusalem Tumulte gab und Aufstände. Und dann kam er, um die Ordnung wiederherzustellen in Jerusalem. Um aber seine Macht tatsächlich sichern zu können, er hatte immer Angst um seine Macht, ging er sehr, sehr weit. Er hat verboten, dass im Tempel weiterhin Gottesdienste für den Gott Israels gefeiert werden. also für Jahwe, den Gott Israels. Stattdessen hat er mitten in Jerusalem eine griechische Stadt, eine griechische Polis gegründet. Und er hat den Tempel umgeweiht zu einem Tempel für den Gott Zeus. Das hat er so gemacht, dass dort Zeichen für diesen Gott Zeus aufgestellt wurden. Man weiß nicht genau, ob es ein Relief war oder ein Standbild. Auf jeden Fall wurde dort was aufgestellt im Tempel, das für den Gott Zeus stand. Außerdem wurde der Altar modifiziert oder manipuliert. Es könnte auch sein, dass ein zweiter Altar aufgebaut wurde und auf diesem Altar hat er Schweine geopfert. Also heftiger und brutaler kann man den Tempel nicht entweihen. Es gab natürlich Aufstände und ja, die Leute sind dann zum Teil auch geflüchtet in die umgegenden Regionen und Berge. Und das Ganze endete dann im Jahr 164 vor Christus unter Judas Makkabäus. In der Bibel gibt es ja auch manchmal in manchen Bibeln zwischen dem Alten und Neuen Testament die Bücher der Makkabäer. Da drin kann man das nachlesen. Dieser Judas Makkabäus war ein gesetzestreuer Jude. Ihm gelang es, Jerusalem zurückzuerobern. Und dann wurde der Tempel neu geweiht. Es gab einen neuen Altar. Darum feiern die Juden bis heute das sogenannte Chanukka-Fest. Und das alles meint Jesus jetzt, wenn er sagt, schaut mal zurück auf das Scheusal im Tempel. Die Jünger, denen er das erzählte, die kannten das ja alles, die kannten die Geschichte. Für uns ist das jetzt nicht so geläufig, deswegen musste ich hier elends viel erklären. Also wenn Jesus jetzt hier sagt, in Vers 14, in den Heiligen Schriften ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal, wer das liest, überlege, was das bedeutet, dann ist das jetzt im Hintergrund, meint Jesus das, was ich gerade alles erklärt habe und die Jünger wussten das. Gleichzeitig sagt er, überlegt, was das bedeutet. Also er hat den Anspruch, dass das auch für das Jetzt, für sie, eine gewisse Relevanz hat, für die Zukunft, für die Jünger, so wie sie jetzt mit ihm sprechen. Er sagt dann, wenn ihr dieses entsetzliche Scheusal dort seht, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Also die Jünger wissen jetzt, okay, da muss nochmal etwas kommen mit Truppen, mit Feinden und das muss für den Tempel schlecht sein, Entweihung und. Aber sie wussten jetzt noch nicht so genau, ja, wann und wie, aber es muss so ähnlich sein wie damals bei Antiochus Epiphanes. Wie damals, aus dem Grund sie jetzt ja das Chanukka-Fest feiern. Jesus greift also in der Geschichte, in der Historie Doktor an und sagt, achtet darauf, so etwas wird in der Art wiederkommen. Es ging dann auch tatsächlich weiter in der Geschichte. Im Jahr 40 nach Christus versuchte der römische Kaiser Caligula, ein Standbild oder Abbilder von seiner Person im Tempel in Jerusalem aufzustellen, damit auch er dort im Tempel verehrt und angebetet wird. Das war natürlich für die Juden ein Problem und es gab wieder einen Aufstand, den sogenannten jüdischen Krieg. In dessen Folge wurde 70 nach Christus dann Jerusalem zerstört und der Tempel zerstört und dann gab es dann auch später den Kampf, die Schlacht um Masada, ist ja ziemlich bekannt, Masada. Manche waren vielleicht auch schon dort und haben sich diesen Ort angeguckt. Und hier ist jetzt sehr, sehr wichtig, was auch außerbiblische Schreiber über diese Ereignisse sagen. Und dann kommen wir langsam auf die Spur, was das Ganze jetzt bedeuten könnte. Hier habe ich mal einen mit reingenommen in die Predigt. Das ist Eusebius von Caesarea. Er war ein Christ, ein christlicher Schriftsteller und er hat eine geschichtliche Abhandlung über die Christen der ersten Zeit geschrieben. Und dann schreibt er hier, als endlich die Kirchengemeinde in Jerusalem in einer Offenbarung, die ihren Führern geworden war, die Weissagung erhalten hatte, noch vor dem Krieg die Stadt zu verlassen und sich in einer Stadt Peräas namens Pella niederzulassen. Und als sodann die Christgläubigen von Jerusalem weggezogen waren und. Also ihr merkt, es ist sehr holpriges Deutsch, ne? Ist sehr alt, original ist Griechisch, das wurde dann auch sehr wörtlich übersetzt. Aber Eusebius schreibt jetzt hier, dass die Kirchengemeinde, also die Christen aus Jerusalem, die Stadt verlassen haben. Sie haben sie verlassen, noch bevor der Krieg begann. Und sie sind weg, erstmal über die Berge Richtung Pella. Also ein außerbiblischer Schreiber bezeugt, dass die Christen Jerusalem verließen und weggezogen sind. Und Jesus hat ja gerade gesagt, wenn dieses Gräuel, wenn diese Belagerung, wenn das wieder kommt, dann sollen sie Jerusalem verlassen. Noch deutlicher wird das im Lukas-Evangelium. Das gucken wir uns dann gleich an. Also wenn jetzt hier Jesus sagt, in unserem Text, in den Heiligen Schriften ist die Rede von einem entsetzlichen Scheusal. Wer das liest, überlege sich, was es bedeutet. Dann sind ja die Jünger am Überlegen. Wenn ihr dieses entsetzliche Scheusal dort stehen seht, wo es nicht stehen darf, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen. Und jetzt bestätigt ein außerbiblischer Schreiber, Eusebius, dass die Christen tatsächlich geflohen sind, als die Truppen der Römer kamen, als die Stadt belagert wurde. Im Lukas-Evangelium wird das auch nochmal wiedergegeben. Dort sagt Jesus, wenn ihr Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen seht, dann seid gewiss, seine Zerstörung steht bevor und dann sollen sie fliehen. Also zusammengefasst, was Jesus hier den Jüngern sagt, Jahrzehnte bevor Jerusalem zerstört wurde, kam dann zum Zug, es kam zur Erfüllung. Der außerbiblische Schreiber Eusebius bestätigt das. Die Christen haben Jerusalem verlassen. Ihnen war klar, was Jesus sagte. Sie kannten die Worte Jesu. Sie kannten ihre Geschichte, dass damals schon Jerusalem von Truppen erobert und der Tempel entweiht wurde und. Und als sie das sahen, haben die Christen damals Jerusalem verlassen. Ganz anders als der Rest der Bevölkerung von Judäa. Die sind alle nach Jerusalem reingeflüchtet. Es gibt Berichte, die sagen, da waren 3 Millionen Menschen. Nur die Christen sind frühzeitig gegangen, weil sie die Worte Jesu hier kannten, weil sie ihre Geschichte kannten, damals mit Antiochus Epiphanes. Hier zeigt sich, dass Jesus die Zukunft und die Vergangenheit kennt und dass seine Worte verlässlich sind und retten können. Diese Christen sind dann einfach gegangen, haben alles stehen und liegen lassen. Und das ist genau das, was Jesus ja auch dann hier im Rest von unserem Text hier sagt. Er sagt, wer gerade auf dem Dach ist, soll keine Zeit damit verlieren, erst noch etwas aus dem Haus zu holen. Wenn eine Belagerung droht, wenn man sieht, von Weitem kommt Druck, dann haut man ab, guckt man nicht mehr zurück, nimmt man nichts mehr mit. Man muss gucken, dass man nicht eingeschlossen wird. Wer gerade zur Arbeit auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um noch sein Obergewand mitzunehmen. Er soll gehen. Besonders hart wird es die Frauen treffen, die gerade ein Kind erwarten oder einen Säugling stillen. Bittet Gott, dass es nicht gerade Winter ist. Und das ist eben geschehen. So wie es damals beim griechischen König Antiochus Epiphanes war, ist es sehr, sehr ähnlich noch einmal passiert. Deswegen sagte Jesus seinen Jüngern, achtet auf das Scheusal und überlegt, was das für euch bedeutet. Die Christen haben das offenbar verstanden und Jerusalem rechtzeitig verlassen. Jesus, Herr über Vergangenheit und Zukunft. Es war jetzt ein bisschen komplex alles, ne? Ich hoffe, ihr konntet soweit das alles nachvollziehen. Wenn nicht, könnt das nachhören, nachsehen. Aber die Endzeitreden sind eben vom Hintergrund her teilweise ziemlich komplex und wahrscheinlich der herausforderndste Teil vom ganzen Markus-Evangelium. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen du kennst, die die Zukunft voraussagen können. Wahrscheinlich sind sie nicht so viele. Es gibt natürlich Leute, die können solche Zukunftsprognosen abgeben, ne? Also die können so Hochrechnungen oder können den Aktienverlauf voraussehen. Und wenn das jemand öfters treffend macht, dann ist dieser Mensch sehr wichtig. Alle wollen was von ihm wissen. Und also er ist für manche die wichtigste Person der Welt überhaupt. Also wer die Zukunft voraussehen kann, jemand Wichtigeren gibt es nicht. Für die Menschen damals, für die ersten Christen damals, war diese wichtigste Person der Welt, die wichtigste Person ihres Lebens, Jesus. Weil sie wussten, seine Worte, seine Botschaft bringen die Rettung jetzt in dieser Welt vor Katastrophen und schlimmen Situationen und dann führen sie aber auch zum ewigen Leben. Das haben wir sehr stark im Johannesevangelium. Dort sagt dann der Apostel Petrus, da heißt es, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollen wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Hintergrund ist, dass viele Leute Jesus verlassen haben. Sie sind geblieben, weil sie wissen, seine Worte bringen die Rettung. Seine Worte bringen das ewige Leben. Sein Wort ist vertrauenswürdig. Er ist vertrauenswürdig. Und das ist auch die erste Botschaft für uns heute. Jesus ist vertrauenswürdig. Das ist die Botschaft aus all den historischen Details und aus all dem, was ich gerade erklärt habe. Seine Worte haben den ersten Christen damals die Rettung gebracht vor der Belagerung der Römer, vor dem sicheren Untergang, denn die Römer haben alles niedergemacht, was in Jerusalem lebte. Aber die Christen sind dem entkommen, weil Jesus vorher angekündigt hat, was kommt. Seine Worte bringen Rettung, sie sind wahr, sie sind vertrauenswürdig und daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich finde das sehr schön, dass selbst ein außerbiblischer Schreiber, eben Eusebius, das bestätigt. Die Gemeinde wurde gerettet, weil sie auf die Worte Jesu hörte. Denn sie geben die Möglichkeit, rechtzeitig zu reagieren. Für Ereignisse in dieser Welt und dann aber auch, um im Hier und Jetzt den Weg in die Ewigkeit zum ewigen Leben zu finden. Sie halfen den ersten Christen, die Apokalypse, die über Jerusalem hereinbrach, zu überleben und einen Neuanfang zu starten in dieser Stadt Pella. Und so helfen die Worte Jesu auch heute noch, die zukünftigen Ereignisse zu durchstehen, zu überstehen und dann Zugang in die neue Welt, in die Ewigkeit zu haben. Seine Worte sind vertrauenswürdig. Vertraust du Jesus? Ist Jesus auch für dich die wichtigste Person dieser Welt? Weil er Vergangenheit und Zukunft kennt, weil er Vergangenheit und Zukunft lenkt, leitet. Weil er die Möglichkeit gibt, rechtzeitig zu reagieren. Er ist der Meinung, dass wir im Hier und Jetzt dieser Zeit die Beziehung zu ihm klären sollten, ihm nachfolgen sollten, weil wir dadurch den Weg ins ewige Leben finden. Er sagt das sehr deutlich hier im Johannesevangelium. Dort sagt er, Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, die haben das ewige Leben. Sein Wort bringt das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht. Sie haben den Tod schon hinter sich gelassen. Und das Unvergängliche, das ewige Leben erreicht. Alle, die auf mein Wort hören und dadurch Gott glauben, der ihn gesandt hat. Jesus, sein Wort ist das Zentrum, das Wichtigste, was es in dieser Welt gibt. Und jetzt lasst uns hier mal den Selbstcheck machen, wie das bei uns ist. Sind Jesus und sein Wort wirklich das Wichtigste, was es für uns in dieser Welt gibt? Sind sie wirklich das Zentrum? Haben wir verstanden, dass sie Rettung bringen, jetzt in dieser Welt und darüber hinaus zum ewigen Leben? Ich habe gerade gesagt, wenn wir jemanden kennen würden, der die Zukunft prognostizieren könnte oder voraussagen könnte, Es reicht ja oft schon, wenn die jemand prognostizieren kann, dann wird er, stürmen die Leute auf ihn ein. Diese Person ist unendlich wichtig. Jesus kann nicht nur prognostizieren, das haben wir gerade gesehen. Er ist die Vergangenheit und die Zukunft in Person. Hat er die entsprechende Stellung in deinem Leben? Bei der Vorbereitung kam mir so ein Bild in den Kopf. Wie wenn so ein Wassertropfen ins Wasser fällt und er zieht ja dann Kreise, ne? Das breitet sich aus. Und mir kam so in den Sinn dieser Tropfen, das ist Jesus, er kam in unsere Welt, das Wort Gottes wurde Mensch und er schlug ein in unsere Welt, er kam in unsere Weltgeschichte. Er das Wort und das hat Wellen geschlagen, Auswirkungen gehabt. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht immer nur auf die Wellen und so achten, sondern beim Zentrum bleiben, bei Jesus, bei seinem Wort und uns nicht in zu vielen Details verlieren. Gemeinde, Kirche, Glaube, Christsein, Reich Gottes, da sind ja unheimlich viele Dinge mit verbunden. Verschiedenste Aufgaben, Sachen, die geregelt werden müssen und. Mir wurde wieder neu klar, dass ich aufpassen muss, mich nur auf die Wellen, auf das, was dann draußen entsteht, auf die Peripherie zu konzentrieren, sondern beim Kern zu bleiben, beim Wort Gottes. Mir wurde wieder neu klar, mein Dienst, meine To-Do-Liste, die Agenda unserer Sitzungen, unserer Versammlungen, muss zunächst Jesus, sein Wort und wie wir es am besten weitersagen, leben und verstehen, im Zentrum haben. Ansonsten verlieren wir uns in allem Möglichen und verlieren den Kern. Dann machen wir die Auswirkungen des christlichen Glaubens irgendwie zum Mittelpunkt, aber das hebt sich ja dann auf. Wir erklären praktisch die Asche zum Feuer, das bringt nichts. Administrative Aufgaben werden plötzlich zum Kern und zum Wichtigsten. Und das kann überhaupt nicht sein, das kennt ihr vielleicht aus dem Berufsleben. Administrative Aufgaben, die wuchern immer so, das darf nicht sein. Oder wir machen unsere persönlichen Empfindungen, unsere persönlichen Bedürfnisse, was das für mich bedeuten darf, bedeuten kann, zum Zentrum. Aber dadurch machen wir uns dann letztlich selbst zu Gott und Jesus. Ausschlaggebender Punkt, Zentrum, Basis ist er und sein Wort. Wenn solche Dinge geschehen, die hier in der Bibel beschrieben werden, und wenn dann die Ewigkeit anbricht, dann wird nichts mehr zählen, da wird nichts mehr einen Wert haben, außer er und sein Wort. Alles andere wird dann völlig egal sein. Seine Worte bringen die Rettung, bringen das ewige Leben. Jesus sagt, Himmel und Erde vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Ist Jesus das Zentrum deines Lebens? Frag dich einfach mal, wie es wäre, wenn du jemanden kennst, der wirklich hier mit der Zukunft Bescheid wüsste. Oh, der wäre für Politik, für Wirtschaft, für alles Mögliche die wichtigste Person überhaupt. Es gibt diese Person, es ist Jesus. Ist Jesus in deinem Zentrum? Mach den Selbstcheck. Ja, dann geht's hier noch weiter, dann in Vers 19 in unserem Text. Und dann ist dann, das ist jetzt recht leicht, weil die härteste Nuss haben wir gleich am Anfang geknackt. Also haben wir gleich voll reingehauen. Jesus sagt dann hier, denn was in jenen Tagen geschieht, wird furchtbarer sein als alles, was jemals geschah, seit Gott die Welt erschuf. Und als alles, was bis dahin noch geschehen wird. Also jetzt geht Jesus hier weiter und jetzt scheint er nicht mehr diese Geschehnisse um Judäa und Jerusalem und von damals im Blick zu haben, sondern jetzt scheint er doch noch weiter in die Zukunft zu sehen. Das ist bei so Endzeittexten immer so, dass das so ineinander drin hängt. Das ist bei Jesus oft so, auch bei Prophetie im Alten Testament, da werden oft große Zeiträume sehr gerafft dargestellt. Aber Jesus sagt jetzt hier, da wird etwas kommen, was es bisher nie gegeben hat. Also es muss etwas kommen, das heftiger ist als die Plagen, die über Ägypten kamen, dass heftiger ist als die Sintflut. Ja, und das war offenbar noch nicht da. Jo. Er sagt dann auch etwas zur Zeitspanne, wie lang das andauernd wird. Er sagt hier in Vers 20, wenn der Herr diese Schreckenszeit nicht abkürzen würde, würde kein Mensch gerettet werden. Er wird sie abkürzen, denen zuliebe, die er erwählt hat. Also hier ist wieder, ist das Glas halb leer oder halb voll? Geht es um die Apokalypse oder den Neuanfang? Ja? Es geht um den Neuanfang, die Zeit wird abgekürzt. Es wird so sein, dass Menschen trotzdem den Weg finden, dass sie trotzdem gerettet werden. Es wird nicht in der Katastrophe enden. Die neue Welt wird kommen. Aber die Welt ist eben bis dahin an manchen Stellen, wie sie ist. Hier wird jetzt viel darüber nachgedacht, wie lang diese Zeitspanne ist. Wenn man das Buch Daniel nimmt und dann die Offenbarung, gibt es so eine Linie, da geht es so um 3,5 Jahre. Eigentlich geht es um 7 Jahre, aber sie wird verkürzt um die Hälfte auf 3,5. Hier ist jetzt die Frage, ist das wörtlich zu verstehen oder nicht? Können wir alles noch nicht sagen. Die Zukunft wird dafür sorgen, dass wir mehr verstehen. So wie auch die Menschen, die damals aus Jerusalem geflüchtet sind, die Worte Jesu verstanden haben, als sie hörten, die Truppen kamen. Vorher war das vielleicht noch gar nicht klar. Die Jünger Jesu, die haben nicht viel verstanden von dem, was soll das, was Jesus ihnen erzählt hat. Aber als die Zeit kam, war klar, was es bedeutet. Und dann konnten die Christen handeln und sie waren gerettet. Dann nennt Jesus noch ein paar Zeichen dieser Zeit, ähnlich wie in der Predigt vom letzten Sonntag, sagt Jesus, wenn jemand zu euch sagt, seht her, hier ist Christus, der versprochene Retter, oder dort ist er, glaubt ihm nicht. Denn es werden so manche mit dem Anspruch auftreten, der versprochene Retter ist der versprochene Retter oder ein Prophet zu sein. Also es kommt Betrüger. Sie werden sich durch aufsehende, erregende Wunder ausweisen und würden damit sogar die von Gott Erwählten irreführen, wenn das möglich wäre. Darum seid auf der Hut, ich habe euch alles vorausgesagt. Also Jesus sagt hier, ein Wunder, wenn jemand Wunder tut oder außergewöhnliche Dinge, ist das nicht automatisch eine Bestätigung dafür, dass derjenige auch im Auftrag Jesu handelt oder zu Jesus gehört. Da muss man dann schon den Zusammenhang und alles betrachten. Wie ist der drauf? Geht es eigentlich um Jesus oder geht es darum, dass der hier mal ein paar Sachen zeigt und sich selber in den Mittelpunkt stellt und. Und hier müssen wir jetzt den Text vom letzten Sonntag mit dem hier verbinden. Beim letzten Sonntag wurde ja von Wehen gesprochen. Es wurde davon gesprochen, dass diese Dinge wie Geburtswehen an Häufigkeit und Intensität zunehmen. Daran kann man die Zeit messen. Das kann man als Zeichen der Zeit verstehen. Wenn die Zeit kommt, werden wir vollends verstehen, und entsprechend reagieren können. Ich habe gerade am Anfang so ein Zitat gebracht, ne, was man oft hört, so nach dem Motto, komm erst mal mit und dann wirst du schon sehen, wo es hingeht oder was dann geschieht. Ne? Also ich habe über dieses blinde Vertrauen gesprochen, das möglich ist, wenn derjenige oder diejenige vertrauenswürdig ist. Ist das nicht der Fall, ist es blindes Vertrauen, das wäre eine Katastrophe. Blindvertrauen geht, wenn man weiß, ich kann ihm oder ihr vertrauen. Und diese Art von Vertrauen, diese Art von Glauben, Glauben und Vertrauen sind in der Bibel ja dasselbe, das fordert Jesus hier mit diesen Texten. Das ist der richtige Umgang mit diesen Texten. Er sagt das seinen Jüngern, die haben noch nicht alles begriffen. Aber die Generation später, die hat begriffen. Sie hat seinen Worten vertraut, obwohl sie noch nicht vorher alles verstanden haben, aber als die Situation da war es klar. Es geht also darum, Jesus und seinen Worten blind zu vertrauen. Blind zu vertrauen in dem Sinn, dass ich noch nicht alles weiß, noch nicht alles verstehe, noch nicht weiß, wie es letztlich sein wird. Aber ich vertraue seinen Worten in dem Wissen, dass er vertrauenswürdig ist. Denn er ist in Vorleistung getreten, er kam in unsere Welt. Er ging für mich und dich ans Kreuz, bis in den Tod, um uns zu erlösen. Er hat den Jüngern das hier gesagt und wir konnten ja beobachten, dass es zur Wirkung kam, dass es Rettung gebracht hat, weil es stimmte, weil Jesus vertrauenswürdig ist. So kommen wir zum zweiten Punkt, zweiter Punkt für heute, für uns heute. Glaube bedeutet Vertrauen, ohne gleich alles zu wissen. Es geht um Blindvertrauen, nicht um blindes Vertrauen. Das ist ein großer Unterschied. Leider wird dieses Blindvertrauen oft mit blindem Vertrauen verwechselt. Oft von Leuten, die das mit Jesus nicht so verstanden haben. Entscheidend ist, wie meine Beziehung, wie deine Beziehung zu Jesus ist. Er möchte Beziehung und er ist in Vorleistung getreten. Das ist die Haltung, mit der wir jetzt diese Texte lesen sollten. Es geht also um die Frage, bist du bereit, die nötigen Entscheidungen zu treffen, die nötigen Weichenstellungen vorzunehmen, ohne gleich zu wissen, um was es geht. Frag dich mal, ob Jesus, wenn er jetzt leibhaftig bei dir wäre, wirklich den Eindruck hätte, dass du ihm und seinen Worten vertraust. Frag dich mal, wann du den Eindruck hast, woran du festmachst, dass dir jemand vertraut. Dieselben Prinzipien gelten auch für Jesus. Es geht um die Beziehung von Person zu Person, von uns zu Jesus. Hat er den Eindruck, dass du ihm vertraust, wenn er dich daran misst, inwieweit du seine Worte, das, was er sagt, umsetzt und tust? Das ist die entscheidende Frage. Ansonsten würde uns das alles nichts bringen. Hätten die Christen damals gesagt, ja, wer weiß, ob das mit Jesus stimmt. Alle flüchten in die Stadt. 3 Millionen Leute kommen in die Stadt. Warum soll ich jetzt was anders tun und aus der Stadt flüchten? Ich tue doch einfach, was die Mehrheit sagt. Wer weiß, ob das mit Jesus so... Ne? Tja, dann wären sie verloren gewesen. Aber Eusebius schreibt, sie haben auf Jesus gehört und sie waren deswegen gerettet. Bist du bereit, vielleicht auch gegen den Mainstream Entscheidungen zu treffen, anders zu handeln, im Vertrauen auf Jesus und sein Wort, auch wenn du noch nicht weißt, wie es im Detail sein wird? Bist du bereit, Jesus blind zu vertrauen? Das ist die entscheidende Frage. Das wird die Rettung bringen, alles andere wird dir nichts helfen. Jesus sagt, klug ist der, der meine Worte nicht nur hört, sondern tut. Wenn dann die Stürme kommen, dann hat er Bestand. Matthäus Kapitel 7 am Ende der Bergpredigt. Und hier sind wir in einer guten Situation, dass wir halt nicht vollkommen blind und unwissend sind. Jesus kam als Mensch, er hat sich offenbart, er hat gezeigt, wie er uns liebt, indem er aus Liebe zu uns ans Kreuz ging. Er gibt uns diese Eckpunkte hier. Achtet darauf, auf diese Dinge über die Maßen zunehmen. Und er zeigt auch, was nicht mehr als Eckpunkt oder Zeichen der Zeit dienen sollte. Ich sag mal, sehr wahrscheinlich nicht mehr dienen sollte. Das sind der Tempel Jerusalem und die Geschehnisse damals in Judäa. Es gibt ja so eine Sichtweise, jetzt Lehren über die Endzeit, wo ganz, ganz stark Jerusalem, Judäa und der Tempel im Fokus sind. Dort muss sich alles entscheiden. Und die Frage ist das tatsächlich so? Jesus erwähnt hier jetzt, wo es weiter in die Zukunft geht, Tempel, Jerusalem, Judäa nicht mehr. Er denkt global. Er redet von Ereignissen, die ganze Welt betreffen. Und er sagt, danach wird er wiederkommen. Das sagt er ganz deutlich im Text, nach unserem Text. Deswegen habe ich hier mal so ein paar Eckpunkte für euch, um drüber nachzudenken, ob der Fokus auf Israel, auf Jerusalem, auf den Tempel vielleicht nicht mehr angebracht ist. Ich sage vielleicht, wir werden Weisheit haben, alles verstehen, wenn die Zeit da ist. Aber es ist wichtig, dass wir jetzt nicht auf die falschen Dinge achten. Darum habe ich hier mal so ein paar Punkte genannt. Ich habe die auch alle drin, damit man die vielleicht später nochmal nachsehen kann und nachhören. Jesus hat zu einer Frau, zu einer Samariterin gesagt in Johannes 4, es wird völlig egal sein, wo man anbetet. Hauptsache, man betet den Geist und Wahrheit an. Die Frau fragte, was ist der richtige Tempel? Hintergrund ist, dass die Samariter selber einen Tempel hatten auf dem Berg Gerizim und es gab den in Jerusalem. Da gab es Streit. Sie wollte wissen, was ist jetzt der richtige Ort der Anbetung? Jesus sagt, Pustekuchen, völlig egal. Wir werden keinen Tempel mehr brauchen. Wir werden anbeten in Geist und Wahrheit, weil wir den Heiligen Geist haben. Es braucht keinen zentralen Anbetungsort mehr als Tempel. Die Zerstörung des Tempels in Jerusalem war deswegen nicht nur das Gericht, weil der Tempelkult so korrupt war, das haben wir in den Texten vorher gesehen, jetzt im Markus-Evangelium, sondern auch, weil man den Tempel nicht mehr brauchte als Anbetungsort. Laut dem Hebräerbrief, Hebräer 9, 24 bis 28 und Kapitel 10, braucht man auch keine Opfer mehr darzubringen. Das Opfer Jesu war vollkommen und hat alle anderen Opfer erfüllt. Es braucht keine Opfer mehr. Es kann kein besseres Opfer mehr geben. Er hat sich selbst geopfert am Kreuz als Sohn Gottes, der vollkommen sündlos war und gleichzeitig war er Mensch, indem er unsere Sünde auch getragen hat. Die Schuldfrage ist geklärt. Es braucht keinen Opferkult mehr. Wir brauchen es nicht mehr. Dann wird im Hebräerbrief deutlich, dass unser Priester, unser oberster Priester, Jesus ist. Wir können direkt Kontakt mit ihm aufnehmen, zu ihm beten und über ihn direkt mit Gott in Kontakt treten. Wir brauchen keine Rituale mehr, keine sakralen Gebäude, keine Priester, keine obersten Priester. Dazu wurde er ja Mensch. Stattdessen sind die Priester im Neuen Testament, die, die zu Jesus gehören, die den Heiligen Geist haben, in ihnen, den Menschen, die der, wo der Geist Gottes drin wohnt, sie sind der Tempel Gottes, der Tempel des Geistes. Letztlich ist es die Gemeinde, haben wir in 1. Korinther 13 und in 1. Petrus 2. Auch in der Ewigkeit wird es keinen Tempel mehr geben. In der Offenbarung wird die Ewigkeit oft mit diesem neuen Jerusalem gleichgesetzt. Es geht also weiter schon um Jerusalem, aber um ein neues in der Ewigkeit. Und dort sagt Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, auch in der Ewigkeit wird es daher keinen Tempel mehr geben. Tempel, Kult, Opfer sind ad acta gelegt. Jetzt gibt's da so ein Problem, weil im Propheten Hesekiel, Kapitel 41, oft von einem neuen zukünftigen Tempel gesprochen wird. Die Leute unter euch, die sich schon mit diesen Fragen beschäftigt haben, denen ist das geläufig, die anderen vielleicht nicht. Hört euch das einfach an, dann seid ihr vielleicht durch mich ein bisschen klüger geworden. Ne? Wichtig ist aber, dass ihr durch Jesus klüger werdet. Ja? Aber dieser Tempel wird beschrieben, er ist gigantisch groß und das gab ihn auch noch nicht. Er sieht zukünftig aus. Das ist aber schwierig, wenn doch Jesus geopfert hat, sein Opfer und Opferkult und keinen Tempel mehr gibt. Und außerdem gilt ja ab Jesus das Neue Testament. Das Alte ist ja vorbei. Und dann ist das ein bisschen ein Problem. Und es ist möglich, diesen Tempel als alttestamentliche Beschreibung für die Ewigkeit zu verstehen. Das ist tatsächlich möglich. Und dann gibt es diese Spannung nicht mehr, dass dann irgendwie doch nochmal ein Tempelkult kommt oder geopfert werden muss. Hier möchte ich euch nur so ein paar Schlaglichter mitgeben. Also wir gehen heute ein bisschen tiefer hier rein, aber das ist der Charakter dieser Endzeitreden. Wenn man diesen Tempel betrachtet, dann hat er einen quadratischen Grundriss. Er ist gigantisch groß, aber ist viereckig, fast wie ein Würfel. In der Offenbarung wird gesagt, dass das Neu-Jerusalem auch genauso aufgebaut ist. Quadratisch. Also da gibt's enge Verbindungen. Dann wird über den Tempel in Hesekiel gesagt, dass am Tor des Tempelhauses ein Fluss entspringt, ein Wasser. Genauso wird auch in der Offenbarung vom neuen Jerusalem und somit von der Ewigkeit gesagt, dass dort ein Wasser, ein Fluss sein wird. Zu beiden Seiten des Flusses wird laut Hesekiel werden da Bäume wachsen. Deren Früchte können gegessen werden und sie können als Heilmittel dienen. Gott möchte das Heil. Und in der Offenbarung steht dann auch, dass an diesem Fluss dann der Baum des Lebens steht und auch seine Blätter dienen als Heilung für die Völker. alttestamentliche Texte beschreiben die Ewigkeit manchmal noch sehr irdisch, noch sehr im Jetzt. Es kann sein, dass damit die Ewigkeit gemeint ist. Also lasst uns den Fokus nicht zu stark nur auf Tempel, Judäa und Jerusalem richten, sondern lasst ihn uns offener halten. Es kann sein, dass diese Dinge keine Rolle mehr spielen. Und es wäre schlecht, wenn wir einen Tunnelblick auf etwas haben und dann die anderen Zeichen der Zeit, die wirklichen Zeichen der Zeit, vielleicht übersehen. Lass uns nach dem handeln, was hier im Propheten Daniel schon gesagt wurde. Zu Daniel wird gesagt, und du, Daniel, halte die Worte geheim, das sollen wir nicht, komme ich gleich noch drauf. Versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes, und dann kommt es. Viele werden suchend umherstreifen, und die Erkenntnis wird sich mehren. Mit der Zeit wird die Erkenntnis sich mehren. Als Daniel diese Dinge, die bei Antiochus Epiphanes sein werden, vorausgesagt wurden. Ich glaube nicht, dass der viel verstanden hat. Aber als es dann soweit war, konnte man entsprechend reagieren. Die Jünger Jesu, die haben von dem, was Jesus hier sagt, nicht viel verstanden. Aber als dann Jerusalem belagert wurde, war es den ersten Christen klar. Auch uns wird, wenn diese Zeichen eintreten und die Zeit fortschreitet, klar sein, um was es geht. Darum ist wichtig, jetzt nicht zu sehr den Fokus auf was Vermeintliches zu richten, das auch sehr, sehr in Frage gestellt werden kann. Lass uns offen sein, den Blick breit halten, um nicht im Tunnelblick wichtige Dinge zu übersehen. Geheim halten soll man die Worte nicht mehr. In der Offenbarung wird zu Johannes gesagt: Versiegle nicht die Worte der Weissagung in diesem Buch, denn die Zeit ist nahe. Jesus. Blindvertrauen. Oder nicht oder. Blindvertrauen, nicht blindes Vertrauen. Die Geschichte zeigt, dass seine Worte vertrauenswürdig sind. Die Menschen wurden gerettet, weil Jesus und seine Worte Zentrum ihres Lebens waren. Sie haben sich danach gerichtet, die richtigen Entscheidungen getroffen zur richtigen Zeit. Sind wir auch bereit, in diesem Sinn blind zu vertrauen? Der Herr segne dich dazu.